Braunkohle und die Folgen. Deutschland ist das Land, das weltweit am meisten Braunkohle abbaut. Das ist der klima- und umweltschädlichste Brennstoff neben Uran. Sie wird in Europa in einem Band, das sich von Südosteuropa bis nach Deutschland erstreckt, ausgebeutet und trägt mit etwa 10% zur Stromerzeugung der Europäischen Union bei und auch mit 25% zum Strommix in Deutschland. Das sind etwa 12% des gesamten Energiebedarfs in Deutschland 2012. Gleichzeitig werden etwa die Hälfte der stromerzeugungsbedingten CO2-Emissionen durch Braunkohle verursacht. Sie wird in Deutschland vor allem im Rheinland von RWE und in der Lausitz von Vattenfall sowie im mitteldeutschen Braunkohlegebiet von der MIPRAG jeweils in Tagebauen abgebaut und dann direkt vor Ort in oft alten, sehr ineffizienten und dreckigen Kraftwerken verbrannt, um Strom vor allem für die Industrie, auch Waffenindustrie, zu gewinnen. Einige Kraftwerke werden erneuert, was sie zwar ein wenig effizienter und sauberer macht, dafür sind sie größer und sollen umso länger in Betrieb bleiben. Braunkohle wird im Gegensatz zur geologisch älteren und dadurch härteren und wasserärmeren Steinkohle nicht importiert oder exportiert, da sich der Transport nicht lohnen würde. Die Braunkohle in der Lausitz und im Rheinland entstand vor 5 bis 25 Millionen Jahren, diejenige um Helmstedt und Leipzig vor 50 bis 60 Millionen Jahren im Tertiär in einem geochemischen Prozess durch Luftabschluss und Druck aus den Sedimenten überdeckten Pflanzenteilen bzw. Torf. Die Folgen des Braunkohleabbaus und der Verbrennung sind auf lokaler Ebene eine vollkommene und unwiederbringliche Zerstörung von Naturlandschaften wie dem Hambacher Forst und dem Urwald-Weißwasser, von zu Teilen sehr wertvollen Ackerland, von Kulturgütern und Dörfern mit ihren gewachsenen Strukturen. In der Lausitz betrifft dies vor allem die Minderheit der Sorben und Wenden, die den riesigen Tagebauen weichen mussten oder noch sollen. Zurückbleiben Mondlandschaften. Mit Wasser angefüllt werden diese zu toten, sauerstoffarmen, übersäuerten Seen, auch wenn manches grün gewaschen wird. Dazu kommen extreme Belastungen durch zu Teilen radioaktiven Fein- und Grobstaub, der beim Abbau und Transport aufgewirbelt wird, und Abgase der Kraftwerke, die neben Kohlendioxid auch radioaktive Elemente, Schwefeldioxid, Stickoxide, Feinstaub, Quecksilber und Schwermetalle enthalten. In der Umgebung der Reviere gibt es mehr Atemwegs- und Krebserkrankungen und für 2007 wurde errechnet, dass pro Terawattstunde Braunkohlestrom in der Europäischen Union fast 33 Menschen starben und 298 schwer erkranken. Das sind mehr als bei jedem anderen Stromträger. Sogar der harmlos scheinende, aber in großen Massen freigesetzte Wasserdampf, übrigens auch ein Treibhausgas, hat lokal deutlich wahrnehmbare Folgen. Die Kraftwerke werden auch Wolkenmacher genannt. Die Anzahl der Sonnentage und die Ernteerträge in ihrer Umgebung sind geringer. Auch dass zur Trockenlegung und Haltung der Tagebaue sehr weiträumig und mehr als 500 Meter tief abgepumpte Grundwasser fehlt, was noch bis über die Grenzen nach Belgien und die Niederlande spürbar ist. Im Spreegebiet kommt es durch das nach Stilllegung einiger alter Tagebaue wieder steigende Grundwasser in Bodenschichten, die zuvor künstlich trockengelegt waren, zu einer verheerenden Verockerung der Spree und ihrer ökologisch sehr wichtigen Nebengewässer. Auf die gesellschaftlichen Folgen einer Stromgewinnung und Industrie, die von einigen wenigen Konzernen beherrscht wird, wie Korruption und Abhängigkeiten, wird an anderer Stelle in diesem Buch noch eingegangen. Eine herrschaftsfreie und lebenswerte Gesellschaft bedeutet regional angepasste, nachhaltige und von den betroffenen Menschen selbst kontrollierte Technologien und Organisationsformen. Braunkohleverstromung braucht aber genau das Gegenteil, nämlich Wirtschaftsformen, Infrastrukturen und Gesellschaftsstrukturen, die zentralistisch, autoritär und profitorientiert sind. Sie ist mit einem guten Leben für alle nicht vereinbar. Entgegen der Werbebehauptungen von RWE und Co. ist sie noch nicht einmal billiger als nachhaltige Alternativen. Selbst unter kapitalistischen und demokratischen Bedingungen, die von wegen freier Markt alles daran setzen, Konzerngewinne und Macht zu erhalten. So werden konsequent alle möglichen Kosten externalisiert, sprich auf andere abgewälzt. Das niederländische Forschungsinstitut CE Delft schätzt, dass die externen Kosten oder versteckten Kosten der Braun- und Steinkohle 2007 weltweit 370 Milliarden Euro betrugen. Ausgenommen der Kosten für Unfälle, Bergschäden und Verlust von Kulturerbe oder Menschenrechtsverletzungen, Nicht, dass sich Entrechtung, zerstörte Wälder, Ackerböden, Lungen oder das Weltklima in Geld, Entschädigungen oder Ausgleichsmaßnahmen aufwiegen ließen. Aber die allermeisten Kosten, finanzielle sowie vor allem gesundheitliche und soziale, werden anderen aufgedrückt. Vor allem auch in anderen Weltgegenden. Verantwortung für die katastrophalen Folgen ihres Tuns übernehmen die Konzerne nicht. So funktioniert der Kapitalismus grundsätzlich. Braunkohle ist der Klimakiller Nummer 1 unter den fossilen Brennstoffen. Die Verbrennung einer Tonne davon setzt etwa eine Tonne CO2 frei, welches weltweit für Klimakatastrophen mitverantwortlich ist, da es in nie gekanntem Ausmaß von der Industrie produziert wird. Sie nutzt die Atmosphäre als Müllkippe und durch den völlig unwirksamen Zertifikatehandel wird sie gleichzeitig auch noch zur Ware gemacht. Von den Auswirkungen der Klimakatastrophen sind in erster Linie Menschen im politischen Süden betroffen, in Gegenden wie Bangladesch und der Sahelzone. Menschen, die historisch und gegenwärtig überaus gebeutet wurden und werden, selbst gar nicht oder nur sehr wenig zum Klimawandel beitragen und obendrein viel weniger Wege haben, sich vor Katastrophen einigermaßen zu schützen oder die Folgen abzumildern. Zum Beispiel Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewellen, Dürren, Ernteausfälle, Ausbreitung von Krankheiten. Wenn ganze Ökosysteme durch das sich verändernde Klima zerstört werden, wie zum Beispiel Korallenriffe, Regenwälder oder Tundren, dann hat das neben dem unermesslichen Verlust ihres einzigen Reichtums auch die Zerstörung von Lebensgrundlagen der dort wohnenden Menschen zur Folge. Auch für angeblichen Klimaschutz wie Agrotreibstoffe und Staudämme werden sie vertrieben, entrechtet und sogar ermordet. Gerade viele indigene und kleinbäuerlich lebende Menschen und ganze Kulturen können so alles verlieren und sogar ausgelöscht werden, da sie meist ganz direkt auf ihre natürlichen Grundlagen angewiesen sind, die auch kulturellen und spirituellen Wert besitzen. Damit geht auch unschätzbar wertvolles Wissen verloren, wie Menschen in, mit und von einem einzigartigen Ökosystem leben und es dabei statt auszubeuten, beschützen und bereichern können. Leider darf es nicht überraschen, wenn Appelle ungehört verhallen, Proteste meist brutal niedergeschlagen werden und jeglicher Widerstand, wie der der Pacific Warriors, kein Umdenken der Konzernspitzen, Industriebosse oder PolitikerInnen hervorbringt. Sogar Flucht wird mit immer härteren, sogar militärischen Mitteln bekämpft. Auf Menschlichkeit der Mächtigen brauchen wir nicht zu warten. Die wenigsten der global am heftigsten betroffenen Menschen tun das. Gemeinsam und in Solidarität arbeiten wir auf allen Ebenen daran, nicht nur die Zerstörung des Hambacher Forstes zu verhindern. Es ist allerhöchste Zeit, alles Mögliche und Nötige zu tun, um, so melodramatisch es auch klingen mag, im wahrsten Sinne des Wortes die Welt zu retten und dabei eine bessere Welt zu erschaffen.